Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Schon gesagt, Matthias Vogt. Ich habe die Kanzel mit dem Klaus-Peter getauscht. Der ist heute bei uns in der Gemeinde in Weinstadt. Und ich freue mich, mal wieder hier sein zu dürfen. Ich habe gemerkt, es gibt sogar noch manche so Halbstammplätze. Deswegen habe ich ein paar Leute trotz Maske erkannt. Von daher, aber ich glaube auch viele schon nicht mehr. Ich bin Pastor in der Missionsgemeinde Weinstadt. Und wer wissen möchte, darf gerne nachher noch auf mich zukommen. Als mich Klaus-Peter so gefragt hat, und beziehungsweise als Hanno mich dann noch angefunkt hat, schon recht früh, über was wirst du predigen, und ich gerade so in anderen Predigen war, dachte, ups, ist mir plötzlich aber doch was wichtig geworden für heute, und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Die Überschrift ist Gnade und Wahrheit. Und es kommt aus dem Johannesevangelium, und wenn ihr, ich mache immer Mut dazu, den Kontext zu lesen, ich möchte euch Mut machen, heute Nachmittag mal das nicht, vielleicht nicht das ganze Johannesevangelium zu lesen, aber vielleicht mal so Kapitel 1 und dann 7 und 8. Ja? Also das geht schnell, normalerweise, oder Hörbuch, weil es immer um den Kontext oft geht. Im Johannes 1 wird Jesus hier vorgestellt, da heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzig erzeugten Sohnes des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Und dann ein paar Verse später, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus Christus. Und für mich persönlich bezeichnen Gnade und Wahrheit, diese beiden Worte, eine, wie ich finde, notwendig zu verstehende Spannung in unserem Leben als Christen, die wir aushalten dürfen und auch sollen. Und wenn ich so auf Jesus schaue, dann sprechen mich diese Verse am Anfang des Johannesevangeliums an und dann sehe ich Gnade und Wahrheit in ihm. Und Gnade und Wahrheit kamen aber auch durch Jesus und sind also auch für uns in unserem Christenleben bedeutsam, entscheidend und wichtig. Steil formuliert könnte man sagen, es geht um Gnade und Wahrheit. Nicht Gnade ohne Wahrheit, und nicht Wahrheit ohne Gnade. Ich glaube, wir fallen als Christen ganz gern mal so in so Extreme. Und ich habe manchmal so diesen Eindruck, dass wir da aufpassen müssen. Und dann spielen wir die Gnade gegen die Wahrheit aus oder auch umgekehrt. Aber eine Gnade ohne Wahrheit ist letztlich liebloses, dem anderen immer Recht geben wollen. Oder man könnte es auch so nennen, eine Everybody's Darling-Haltung. Niemandem wehtun, niemandem auf den Schlips treten. Und genauso ist eine Wahrheit ohne Gnade letztlich lieblos, weil sie gesetzlich den Splitter im Auge des anderen sieht, ohne an den Balken im eigenen Auge zu denken. Das heißt, auch Wahrheit und, könnte man sagen, Wahrheit und unherzlich oder Unbarmherzigkeit, das ist auch keine Option laut Jesus. Diese Haltung mit dem Splitter oder wie wir uns verhalten sollen, greift Jesus in Lukas 18 nochmal auf und er führt den Jüngern vor Augen, als er davon spricht, dass da ein Pharisäer im Tempel steht. Er betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und Jesus fährt fort und der Zöllner, auf den er gezeigt hatte, der stand aber ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Ich habe euch zu Gnade und Wahrheit, ich bin so ein Mensch, ich brauche so ein bisschen Symbolik, ich habe euch eine Symbolik mitgebracht, jetzt muss ich mal kurz hier, weiß nicht, ob ich aus dem Bild laufe, aber ich bin gleich wieder zurück. Das ist ein Holzstück. Ja? Das ist eine feste Form, man könnte so sagen, die ist vom Schöpfer vorgegeben, ein bisschen bearbeitet, aber sie ist auch nicht beliebig verbiegbar. Und sie ist dazu gedacht, zu dem von, jetzt in diesem Fall, dem Hersteller, dem Schöpfer, gedachten Gebrauch eingesetzt zu werden. Und ich will mal dieses Holz mit der Wahrheit vergleichen. Das ist die Wahrheit. Das Holz kann man zwar auch einem anderen um die Ohren schlagen, ja, wie die Wahrheit ja oft auch, aber eigentlich ist es für einen zielgerichteten Gebrauch bestimmt. Und dieser Gebrauch, der wird schnell deutlich durch mein zweites Teil, was ich mitgebracht habe. Das ist eine Sehne. Und eine Sehne ist in sich sehr biegbar. Also wenn ich nur die Sehne für sich nehme, kann ich die in alle möglichen Formen bringen. Sie ist weicher, ein zarteres Material als jetzt dieses Holz. Und im Vergleich zu diesem vielleicht etwas grobschlächtigen, ist auch ein ganz einfacher Primitivteil hier, sehr filigran. Worum geht es aber jetzt bei dieser ganzen Sache? Jetzt muss ich testen, dass ich das schnell hinkriege. Wahrscheinlich haben es die einen oder anderen schon erkannt. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Gut. Das ist ein Bogen. Und erst jetzt ist er richtig zu gebrauchen. Mit der Gnade und der Wahrheit, miteinander verbunden zu einer Einheit. Und in dieser Einheit, keine Angst, tu es jetzt nicht, habe auch extra die Pfeile zu Hause gelassen, kann man jetzt zielgerichtet unterwegs sein und muss ihn nicht mehr jemandem um die Ohren schlagen, sondern man kann ihn so einsetzen, wie es der Schöpfer sich gedacht hat. Gnade und Wahrheit. Oh, ich lege ihn mal dahin. Ist, glaube ich, besser. Mich bewegt dazu ein Erlebnis der Jünger, das uns im Johannesevangelium im 8. Kapitel berichtet wird. Jesus, heißt es dort, ging zum Ölberg. Und früh morgens, so vielleicht wie heute oder vielleicht noch früher, kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam dann zu ihm und es setzte sich und er hat sie gelehrt. Und dann kamen die Schriftgelehrten und brachten eine Frau, so heißt es in der Stelle, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sie sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, da richtete er sich auf und er sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Möchte ich in drei Blickwinkel hineinnehmen. Zunächst mal aus dem Blickwinkel der Frau. Es ist eine Lebenskrise, wie ich glaube, größer kann sie kaum sein. Voller Scham und Schuld und vielleicht auch Hoffnungslosigkeit oder gar Verzweiflung steht sie dort. Scham, weil sie beim Ehebruch ergriffen worden war. Auf frischer Tat und weil sich die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht scheuten, damit offen mit ihr im Tempel aufzutreten. Also scheinbar, dadurch wird es deutlich, dass sie das so sich trauten, war es klar, sie war von mindestens zwei Zeugen ertappt worden, wie das im Judentum ja gefordert wird. Der Text macht deutlich, die Sachlage ist eindeutig. Ertappt und nun vor den geistlichen Autoritäten ihrer Zeit als eine Sünderin entlarvt und nicht nur heimlich damit konfrontiert, sondern mitten in den Tempel gebracht, öffentlich zur Schau gestellt, als eine überführte Ehebrecherin. Was glaubt ihr wohl, wie diese Frau dort stand? Bloßgestellt, vielleicht direkt vom Ort des Ehebruchs, vor den Augen derer, denen sie begegnete, gepackt und geoutet. Klammer, Diese Geschichte, die orientiert sich an der Geschichte der Frau. Oft möchte man wissen oder oft gibt es so Diskussionen, was ist denn eigentlich mit dem Mann? Das wird hier nicht berichtet. Vielleicht war der schon längst bestraft oder vieles mehr, wir wissen es nicht. Der Aspekt dieser Geschichte liegt auf etwas anderem. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie wohl die Menschen auf sie geschaut haben. So direkt beim Ergreifen und dann aber auch, je näher sie dem Tempel kommen oder als sie in den Tempel reingehen. Wie haben sie geschaut auf diese Sünderin? Diese Blicke, die sie aushalten musste. All der Frommen, diese Blicke all derer, die erwartungsvoll schauten, was wohl jetzt mit ihr geschehe. Ich kann mir die Scham dieser Frau sehr wohl vorstellen. Und auch wie schlecht es ihr ging, als sie dort zu Jesus geschleift wurde, könnte man sagen. Und dazu kommt die Schuld. Die Schuld, die sie auf sich geladen hatte, denn sie wusste als Jüdin um die Gesetze des Mose. Sie wusste um die Folgen des Ehebruchs und mit Sicherheit lastete das auch auf ihr. Wir wissen nicht, ob sie an dieser Stelle echte Reue zeigte, denn die Reue der Frau spielt auch erstaunlicherweise in dieser Erzählung keine Rolle. Es geht hier im Zusammenhang um andere Akzente. Aber sie weiß, dass ihre Schuld, nämlich der Ehebruch, sie nun an diese Stelle gebracht hat. Und vielleicht hätte sie vor das im Tempelbezirk ihr ansässige Sanhedrin geschleift werden sollen. Und dort, das war ihr sicherlich bewusst, gab es nur eine Reaktion auf ihre Schuld. Die Verurteilung zum Tod. Mose hatte es geboten und in ihrem Fall, und das bestreitet Jesus auch keine Sekunde, war die Sühne für den Ehebruch der Tod durch Steinigung. Ein kleiner Exkurs. Wir wissen aus vielem Erforschten mittlerweile, dass zur Zeit Jesu scheinbar ein solches Todesurteil bei Ehebruch nicht mehr vollzogen wurde und die Gerichtsbarkeit über Todesstrafe sowieso den jüdischen Gerichten durch die Römer entzogen worden war. Aber die Steinigung des Stephanus oder auch das Verfahren gegen Jesus selbst machen deutlich, dass hier durchaus Schlupflöcher waren. Und es für die Frau keineswegs klar sein konnte, dass sie nicht gesteinigt wird. Denn es war die Wahrheit. Es war die Wahrheit des Gesetzes, die ihr hier begegnete. Und daran gab es nichts zu rütteln. Sie hatte das Gesetz übertreten, das Gott seinem Volk als lebenserhaltende Weisheiten auferlegt hatte. Die Wahrheit war, dass sie schuldig geworden war und dass auf diese Schuld eine Konsequenz lag, eine der Schuld angemessene Folge. Und vielleicht, das wissen wir nicht, aber vielleicht beherrschte diese Frau nun auch so etwas wie Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit oder gar Verzweiflung. Sie sagt kein einziges Wort. Kein Versuch der Verteidigung wird uns berichtet. Kein Aufbäumen wird erwähnt. Sie bleibt dort, wo die Ankläger sie hinstellen, in der Mitte. Sie stellten sie in die Mitte. Was gab es da menschlich auch noch zu hoffen? Wahrscheinlich nichts. Vielleicht keimte ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer in ihr auf, als die Männer sie dann nicht direkt zum Gerichtshof brachten, sondern abbogen und zu diesem Jesus gingen. Aber dann, als sie hörte, wie die Männer Jesus ansprachen, muss ihr klar geworden sein, dass auch dieser Jesus keine andere Wahl hatte, als die Wahrheit zu sagen, dass sie schuldig und die Strafe verdient hat. Sie sagen nämlich, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Es war eine Fangfrage und das wusste die Frau bestimmt auch. Es ging hier nicht mehr um sie, sondern ihr Urteil war eigentlich schon längst gesprochen. Mose hatte es geboten und dieser Jesus war ein jüdischer Rabbi, davon hatte sie bestimmt gehört. Er lehrte ja im Tempel und es war unmöglich, diese Wahrheit dessen, was die Ankläger richtigerweise zitierten, wegzuinterpretieren. Auch Jesus war gebunden an die Wahrheit der Schrift und das bedeutete für sie den Tod. Und so stand sie vor Jesus, die Wahrheit vor Augen, den baldigen Tod vor Augen, no chance. Aus dem Blickwinkel der Pharisäer und Schriftgelehrten, eine klare Sache, wie schon erwähnt. Da gab es nichts zu deuten, es war kein zweideutiger Fall, sondern der war glasklar. Das Gesetz Gottes und somit der Gehorsam Gott gegenüber ließ ihnen keine Wahl. Die Frau war zu steinigen und die Art der Erzählung erweckt für mich stark den Eindruck, dass ihnen die Frau selbst an dieser Stelle schon total egal war. Sie war schon so gut wie tot. Aber jetzt ging es um etwas ganz anderes. Sie wollten, so sagt es der Text ja auch, Jesus auf die Probe stellen. Bleibt Jesus bei der Wahrheit? Bleibt er bei dem, was das Wort Gottes, die Bibel, sagt? Oder windet er sich heraus? Relativiert er die Wahrheit, um die Frau zu retten? Vielleicht dachten sie, wenn Jesus doch mit dem Anspruch auftritt, voller Gnade und Wahrheit zu sein, wie wir ja aus dem Johannesevangelium am Anfang gehört haben, dann sind wir gespannt, wie er jetzt handelt. Vielleicht waren sie auch etwas sauer, denn Jesus hatte im Kapitel zuvor ihnen gesagt, hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben, aber keiner von euch befolgt das Gesetz. Vielleicht wollten sie sich rächen, ihn überführen oder ihn widerlegen. Ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten benennen die Wahrheit Gottes richtig. Und sie sind auch bereit, sie durchzusetzen und für sie einzustehen. Und das ist ja einerseits lobenswert. Aber dabei sind ihnen die Frau und Jesus als Personen, als Menschen, als Nächste vollkommen egal. Sie leben eine Wahrheit ohne Gnade. Eine Wahrheit auch ohne Liebe zu dem Nächsten. Und wir sind ja sogar aufgefordert, Liebe zu den Feinden zu pflegen als Christen. Ich will noch mal an den Bogen erinnern. Eine Wahrheit ohne Gnade ist nur ein Stück Holz. Ja, ich habe es ja gesagt, sie wollen die Wahrheit im Falle des Ehebruchs der Frau jetzt durchsetzen. Aber sie sind dabei selbst plötzlich in ihrem Handeln unwahr. Denn eigentlich wollen sie Jesus anklagen und sie missbrauchen die Frau und letztlich damit auch die Wahrheit. Denn es ist gar keine ehrliche Frage, das wird aus dem Textzusammenhang deutlich, sondern es ist eine hinterlistige und unehrliche Frage und damit eine unwahrhaftige, also eine unwahre Frage. Denn sonst müssten sie später auf die Antwort Jesu hin dankbar reagieren, lernbereit nicken und nicht weggehen. Jesus beantwortet ihnen ja die Frage, wenn auch anders, als sie wollten und dachten. Wenn wir jetzt aufhören würden, weiterzulesen oder zu denken, dann würde die Wahrheit nicht, wie Jesus es in Johannes 8, also ein paar Verse später dann nochmal spricht, dann würde die Wahrheit Gottes nicht frei machen, sondern sie würde jetzt diese Frau töten. Denn dort heißt es in Johannes 8, Vers 31, und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber der Vers beginnt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und deswegen bin ich froh, dass es Gott sei Dank auch noch den Blickwinkel Jesu gibt. Aus dem Blickwinkel Jesu schaut sowohl die Frau als auch die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Gnade und Wahrheit an. Zunächst einmal die Schriftgelehrten. Jesus begegnet ihnen offen, er lässt sie ihr Anliegen vorbringen und er geht sogar auf sie ein. Er haut ihnen nicht gleich die Wahrheit um die Ohren, indem er entlarvt, dass sie eigentlich hinterlistig neben der Frau ihn anklagen und loswerden wollen. Kapitel zuvor hat er ihnen das schon an den Kopf geworfen, eigentlich wollt ihr mich töten. Er hört sich an, was sie zu sagen haben. Dann bückt er sich und er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Es gibt unterschiedliche Auslegungen und Vermutungen, was Jesus dort geschrieben hat. In Jeremia 17, 13 heißt es, denn du, Herr Gott, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Hat Jesus also vielleicht die Namen von ihnen mit ihrer Abtrünnigkeit aufgeschrieben? Oder vielleicht einfach, sie waren ja Gelehrte, nur Jeremia 17, 13, den Text. Hat er ihnen somit gezeigt, dass er in ihrem Herzen sieht, dass sie Gott schon längst verlassen haben und scheinheilig vor ihm stehen? Andere Ausleger überlegen, ob Jesus vielleicht all die Sünden, die diese Männer selbst getan hatten, aufschrieb und diese, erschrocken über die Enttarnung, dann lieber schnell verschwanden. Was auch immer Jesus dorthin schrieb, er schrieb es barmherzig dahin, denn es wird uns nicht berichtet. Und scheinbar war es auch für alle anderen Umstehenden nicht erkennbar, sondern nur für die Angeschriebenen. Und dazu sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er sagt sogar, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus spricht in Wahrheit zu ihnen. Die Reaktion macht deutlich, obwohl sie sich wahrscheinlich Menschen gegenüber als heilig bezeichnet hätten, dass Jesu Worte sie mitten ins Herz trafen. Es stimmte, dieser Jesus wusste um ihre Schuld, denn sein Vorwurf war wahr. Er wusste, dass niemand von ihnen den ersten Stein werfen konnte, weil auch sie nicht ohne Sünde waren. Er wusste, dass niemand von ihnen sündlos vor dieser Frau stand. Die Wahrheit Gottes überführte sie. Aber Jesus wirkt hier für mich auch seelsorgerlich barmherzig, gnädig, indem er auch uns als Lesern nicht offenbart, was er dem Einzelnen damals scheinbar glasklar vermittelte. Und die Männer gehen alle weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten, von denen wahrscheinlich niemand gedacht hätte, dass sie auch sündig sind, zuerst. Und sie lassen die Frau bei Jesus zurück. Auch hier ein kleiner Exkurs. Hättest du den ersten Stein werfen dürfen? Ich nicht. Und es macht etwas deutlich, was Luther und die Reformatoren in diesem Simul Justus et Peccator so nochmal verdeutlicht haben, dass wir als zugleich von Gott gerechtfertigte, begnadigte, aber immer noch als Sünder durch diese Welt gehen. Wisst ihr, was mich an dieser Situation begeistert? Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten es nicht gut mit dieser Frau gemeint. Und sicher waren sie überzeugt, dass, wenn sie sie jetzt zu Jesus bringen, das an dem Todesurteil sowieso nichts ändert. Und dennoch bringen sie diese Frau an den einzigen Ort auf der Welt, im ganzen Universum und zu der einzigen Person, die dieser Frau jetzt noch das Leben bewahren kann. Und gleichzeitig zu der einzigen Person, die den ersten Stein hätte werfen dürfen, da alleine sündlos. Zu Jesus, zu Gott selbst. Nur der Weltenrichter steht nämlich noch zwischen der Frau und ihrer Zukunft. Und auch wenn die Anklagenden es böse meinten, so wirken sie für die Frau doch letztlich Gutes. Denn sie begegnet dem, der Wahrheit und Gnade ist. Und er begegnet ihr mit Gnade und Wahrheit. Sie brachten sie sozusagen völlig unbeabsichtigt, aber Gott sei Dank, in den Gnadenraum. Interessant ist, Jesus geht keinen Zentimeter, auch gar keinen Millimeter davon weg, dass diese Frau große Schuld auf sich geladen hat. Schon sein Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, macht deutlich, dass Jesus dazu steht, dass die Ehe heilig ist. Dass Ehebruch eine solche Schädigung der menschlichen Beziehungen ist, dass es im alten Bund nur mit der Hingabe seines Lebens gesühnt werden konnte. Die Frau muss sich auch im Angesicht Jesu dieser Wahrheit über ihr Leben stellen. Warum sie stehen blieb, ich weiß es nicht. Aber als alle gingen, geht sie nicht auch einfach schnell und heimlich mit fort. Sie wartet, vielleicht immer noch total hilflos und verzweifelt, vielleicht aber auch schon mit dem Empfinden, dass hier gerade etwas Außergewöhnliches passiert. Und Jesus richtet sich auf Augenhöhe mit dieser Frau, Augenhöhe mit ihr, der Angeklagten. Und er fragt, wo sind Sie, Frau? Hat Jesus nicht gewusst, wo die sind? Ja, doch. Aber er nimmt sie hinein ins Gespräch, er holt sie ab. Er wendet sich ihr, der Frau, der Ehebrecherin, der Todeskandidatin, zu. Hat dich niemand verdammt? Jesus diskutiert mit ihr nicht, ob das vielleicht doch nicht so schlimm sei, was sie getan hat, oder vielleicht gar keine Sünde, wie ich den Eindruck habe, wie das oft in unserer Zeit geschieht, indem einfach Sünde nicht mehr beim Namen genannt oder als sogar als Nichtsünde bezeichnet wird. Hier ist Jesus ganz bei der Wahrheit Gottes. Und wahrscheinlich irritiert antwortet die Frau: Niemand, Herr. Sie weiß noch nicht, ob nicht Jesus jetzt das Urteil übernimmt und sie der Strafe übergibt, die ihr zustände. Sie weiß nur, dass die bisherigen Ankläger nicht mehr da sind. Sie ist jetzt ganz von Jesus und von seinem Urteil und von seinem weiteren Vorgehen abhängig. Aber interessanterweise sagt sie: Niemand Herr. Sie nennt Jesus Herr. Und dieser Kyrios-Begriff, der hier im Neuen Testament steht, der scheint mir auszudrücken, dass sie etwas an Jesus bemerkt, was sie beeindruckt und was sie als ein Wirken Gottes wahrzunehmen beginnt. Und jetzt begegnet ihr Jesus mit Gnade. Denn ohne dass sie und auch ohne dass die Pharisäer und Schriftgelehrten das ahnten, steht die Frau direkt vor dem Richter der Welt. Vor dem, der alleine wahrhaftig Recht sprechen kann. Sie steht vor Gottes Sohn und hört die Begnadigungsworte des Richters. So verdamme ich dich auch nicht. Der als einziger in der Lage gewesen wäre, da sündlos den ersten Stein zu werfen, lässt Gnade walten, vergibt denen, die sich ihm zuwenden. Und so stelle ich mir das auch bildlich vor. Die Frau stand ja jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern sie stand direkt vor Jesus. Und sie nennt ihn Kyrios, Herr. Noch ein kleiner Exkurs. Ich habe mich gefragt, wie das wäre, wenn wir, statt Menschen anzuklagen, sie zu verurteilen oder ihnen Böses zu wollen, wenn wir sie auch zu Jesus bringen, an den sichersten und besten Ort der Welt. So wie unabsichtlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Zurück. Jesus begegnet der Frau mit Wahrheit und Gnade und macht sie dadurch frei. Sein Satz "Geh hin und sündige hinfort nicht mehr" ist der Auftrag an sie zu einem Leben aus Wahrheit und Gnade. Wir wissen nicht, wie die Frau das in der Folge umgesetzt hat. Sie gehört zu einer der Personen, mit denen ich im Himmel einen Kaffee trinken möchte. Ich will wissen, wie es weiterging. Ja, gibt es viele Personen, aber ich habe viel Zeit. Und diese Geschichte stellt uns vor die Frage, vielleicht geht es dir auch manchmal ähnlich wie dieser Frau. Vielleicht mit Scham, mit Schuld, mit Hilflosigkeit, Verzweiflung. Und Jesus will dir begegnen und er traut dir wie der Frau ganz viel zu. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Zwei Dinge dazu. Als Pastor, wo ist der Glaubensgrundkurs? Wo ist das Tauflehrangebot? Er traut ihr zu, jetzt hinzugehen und diese Dinge in ihre Hand zu nehmen. Nicht, dass sie unwichtig wären, ja? Die sind natürlich total wichtig, ja. Oder Harald? Ja, genau. Das ist die eine Seite. Aber mir ist auch noch mal aufgefallen, vielleicht geht es auch nur mir so, manchmal wollen wir in Predigten jetzt ganz konkret gesagt bekommen, was genau wir zu tun haben. So nach dem Motto: Peter, mach jetzt genau dies und das. Susanne, jenes und solches musst du jetzt tun. Jesus antwortet der Frau in dem Sinne von: Liebe Frau, buchstabier gefälligst selbst jetzt in deinem Leben durch, was es bedeutet, nicht mehr zu sündigen. Wo deine Herausforderungen in deinem Leben liegen, das kannst du. Das weiß ich, denn ich habe dich geschaffen. Lebe mündig deinem Herrn Jesus, lebe bewusst in der Spannung von Gnade und Wahrheit. Und da komme ich wieder zurück zu diesem Bogen. In dieser Spannung von Gnade und Wahrheit. Wie geht es dir mit Gnade und Wahrheit? Wie geht es uns? Spielen wir sie nicht auch manchmal so gegeneinander aus, statt sie miteinander zu leben? Es geht um ein Leben aus und ein Leben mit Gnade und Wahrheit. Es geht darum, Menschen zu Jesus zu bringen aus Liebe und selbst zu Jesus zu kommen im Vertrauen. Und als ich mir diesen Bogen nochmal so angeschaut habe, ist mir das bewusst geworden, dass dieser Bogen durch die Gnade eine andere Krümmung hat zwar als vorher, aber es ist noch dasselbe Holz. Und diese eine Bogenszene, Bogenschützen unter euch wissen das, eine Bogenszene ist genau auf einen Bogen abgestimmt. Bringt ihn in die richtige Biegung, in das richtige, die richtige Standhöhe nennt man das, in die richtige Form, um wirklich effektiv zu gehen. Und so hat sich das Gott auch gedacht. Und das wissen wir aus der Bibel. Wir wissen um die Wahrheit, aber wir wissen auch, dass sie verbunden ist mit der Gnade. Und dass das eine ohne das andere keinen Bogen ergibt. Ich möchte uns Mut machen, da aus Gnade und Wahrheit zu leben und auch anderen in Gnade und Wahrheit zu begegnen. Und ich glaube, dass das eine gute Überleitung ist und ich freue mich, dass das Abendmahl heute hier in diesem Gottesdienst gefeiert wird. Denn Abendmahl ist für mich, um es in diesen Worten zu fassen, ein Stück weit sich der Wahrheit Gottes zu stellen. Gott sei mir Sünder gnädig. Aber uns nicht nur der Wahrheit zu stellen, sondern uns nach der Gnade Gottes auszustrecken und zu wissen, sie ist da. Denn Jesus begegnet dir und mir, auch im Abendmahl, mit Gnade und Wahrheit. Amen.